Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Er hat sich inszeniert als Mann der Reformen, als das andere Gesicht Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman. Er hat öffentlichkeitswirksam das Kino zurück ins Land geholt, Frauen ans Steuer von Autos gelassen. Das hat man anfangs hierzulande auch ziemlich interessiert beobachtet, aber eine nach wie vor schwierige Menschenrechtslage im Land, Krieg im Nachbarland Jemen, die Ermordung des kritischen Journalisten Khashoggi. Es gab genug Dinge, die dem Reformer-Image dann doch ein bisschen schadeten. Was also steckt hinter seinem neuesten Plan? Die Frage interessiert uns und hier ist der Plan. Mehr Tourismus. Carsten Kühntop.
Weiße Strände, alte Forts, endlose Wüsten, grüne Berge. All das und mehr bietet Saudi-Arabien. Erleben konnten es aber nur wenige. Lange Zeit sperrten sich konservative Hardliner gegen jeden Tourismus. Jetzt hat sich Kronprinz Mohammed bin Salman mit seinen Reformplänen durchgesetzt. Denn Saudi-Arabien will sich aus seiner Abhängigkeit von Öl und Gas befreien. Durften bisher nur Pilger und Geschäftsreisende das Land besuchen, sind jetzt auch Touristen willkommen. Der saudische Tourismusdirektor Ahmed Al-Khatib.
In our cases, today it is about 3%.
Bei uns macht der Fremdenverkehr etwa 3% des Bruttoinlandsproduktes aus. Wir haben die große Chance, dies auf 10% zu steigern, was dem weltweiten Durchschnitt entspräche. So können wir die Einnahmequellen der Regierung diversifizieren und die Wirtschaft stärken.
To strengthen our GDP.
Bemerkenswert, die Zeiten, in denen sich auch Besucherinnen aus dem Ausland an die saudischen Bekleidungsgepflogenheiten zu halten hatten, sind nun vorbei. Kopftuch und Umhang sind nicht mehr Pflicht.
Die Abaya is optional.
Die Abaya ist optional. Wer ein Visum beantragt, dem werden wir aber auf jeden Fall klar machen, was der Dresscode ist. Wir haben nun mal eine bestimmte Kultur und wir glauben, dass unsere Freunde, unsere Gäste dies respektieren werden. Der Dresscode ist sittsam und es wird ganz klar sein.
It is modest and it will be very clear.
Also bitte nichts, was allzu eng anliegt und keine freien Schultern. Ob am Strand Bikinis erlaubt sind, ist nicht klar. Der Ausschank von Alkohol bleibt verboten, auch in Hotels. Tourismusdirektor Khatib glaubt jedoch, dass das kaum jemanden von einem Besuch abhalten wird. Wir haben viel zu bieten und unter den 1,4 Milliarden Reisenden weltweit gibt es viele, die aus anderen Gründen reisen. Es wird genug Menschen geben, die aus anderen Gründen nach Saudi-Arabien kommen werden. Bürger aus 49 Staaten können fortan ein Tourismusvisum online beantragen, mit wenigen Klicks, für eine Gebühr von umgerechnet 73 Euro. Im Visier haben die Saudis vor allem Touristen aus China, Japan, Europa und den USA. Dabei dürften sie vor allem an kulturinteressierte Besucher denken, weniger an Badeurlauber. Tourismusdirektor Khatib sagt, dass es allein 5 UNESCO-Welterbestätten im Land gebe.
We remain authentic.
Wir sind authentisch geblieben und wir haben eine großartige Kultur, die viele, viele Touristen kennenlernen und erfahren möchten.
And see it and experience it.
Für Nicht-Muslime weiterhin gesperrt bleiben jedoch die heiligen Städte Mekka und Medina. Bis zum Jahr 2030 wollen die Saudis die Zahl der Besucher von derzeit etwa 40 Millionen im Jahr auf 100 Millionen steigern. Damit der Tourismussektor aber abheben kann, braucht es umfangreiche Investitionen. Tourismusdirektor Khatib schätzt, dass rund 60 Milliarden Euro nötig sind. In den kommenden 11 Jahren wolle man eine 500.000 Hotelzimmer bauen.
Saudi-Arabien will sich also dem Tourismus öffnen. Ist Geld damit verdienen? Alles über den Plan spreche ich mit Ulrike Freitag. Sie ist Islamwissenschaftlerin, Direktorin des Leibniz-Zentrum Moderner Orient Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Saudi-Arabien, politisch, Menschenrechtslage, technisch gesehen ein Land für unbeschwerten Tourismus?
Naja, es gibt ja Tourismus in viele Länder, wo die Menschenrechtslage problematisch ist. Und Tourismus ist in der Tat ein ganz wesentlicher Aspekt der saudischen Vision 2030, die wirtschaftliche Grundlage des Landes über den Export von Öl erweitern möchte.
Und würden Sie wirklich sagen, dieser wirtschaftliche Aspekt, der da gerade anklang, das ist der Hauptgrund oder steckt da noch mehr Strategie dahinter?
Naja, ich denke tatsächlich, das ist der Hauptgrund. Man muss ja auch sehen, dass das klang eben in der Rede des Tourismusministers schon an. Es gibt ja schon eine lange Tradition von Tourismus, nämlich von religiösem Tourismus in Saudi-Arabien. Man hat schon in den letzten Jahren massiv versucht, den Inlandtourismus auszubauen. Das heißt, die Saudis dazu zu bringen, statt in Europa, in Marbella oder so ihr Geld auszugeben, dieses doch bitte im Land selber zu tun. Und das ist jetzt konsequent gedacht der nächste Schritt. Ein Stück weit sicherlich orientiert am Vorbild der Emirate.
Durchgesetzt, hieß es da gerade auch bei unserem Korrespondenten, der Kronprinz habe sich mit dieser Idee durchgesetzt. Heißt das, das ist auch irgendwie dann doch noch Teil eines Machtkampfes im Land?
Naja, Machtkampf vielleicht nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja sehr lange Zeit immer gesagt worden, viele Dinge, Frauen am Steuer, eben Tourismus, ausländische Truppen auf saudischem Boden seien nicht vereinbar mit dem heiligen Charakter des Landes, beziehungsweise eben dann auch der speziellen Region des Hijaz. Und diejenigen, die diese Argumente vorgebracht haben, die Religiösen, sind zwar heute nicht mehr in dem Sinne sehr zu hören, aber sie werden nicht vom Erdboden verschluckt sein. Das heißt, ich vermute, dass es intern durchaus noch, wenn auch nicht öffentlich, erheblichen Widerstand gegen diese Vorstellungen gibt. Ich meine, es wurde gesagt, Frauen sollen sich dezent anziehen. Wie will man das denn durchsetzen, wenn man plötzlich 60 Millionen mehr Personen hat im Land? Wie setzt man durch, dass sich Paare nicht an den Händen halten, gar auf offener Straße küssen? Also alles Dinge, die in der saudischen Gesellschaft absolut verpönt sind. Jetzt mag es natürlich junge Saudis geben, die das alles nicht schlimm finden, aber es gibt eben auch nach wie vor sehr viele, die durchaus mit dieser Art von Verwestlichung große Probleme haben.
Das heißt vielleicht aber dann auch, dass anders als bei diesen anderen Beispielen, wo man bisher dann doch jetzt von außen betrachtet und ein bisschen skeptisch gesagt hat, das verändert nicht so richtig viel, dass das hier vielleicht doch was sein könnte, was am Ende wirklich das Land, die Menschen und das Leben da dann doch ein gutes Stück weit verändert?
Naja, also Saudi-Arabien setzt zurzeit sicherlich auf den Tourismus am oberen Ende des Spektrums. Das heißt also auf Tourismus für eben Kulturinteressierte, auf Tourismus für Leute, die relativ viel bezahlen können. Aber es ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zunehmende Anzahl an Rucksacktouristen und Ähnlichem gibt, die dann eben auch, und das ist glaube ich hier das potenziell jedenfalls Problematische, in Gegenden kommen, die extrem konservativ sind. Das kann natürlich gewisse Öffnungseffekte haben, es kann aber natürlich auch zu Reaktionen kommen. Und es gibt ja durchaus in Saudi-Arabien auch bewaffnete Gruppen. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich denke auch, man muss doch ein wenig skeptisch sein. Man hat ja auch gesehen, was Tourismus auch im Negativen in Ländern wie Tunesien oder Marokko ausgelöst hat. Insofern denke ich, oder bin ich einfach noch etwas skeptisch und würde auch für die Saudis hoffen, dass sie das Ganze etwas behutsamer angehen.
Ulrike Freitag, Islamwissenschaftlerin, Direktorin des Leibniz-Zentrum Moderner Orient Berlin. Danke Ihnen.
Danke.